Herzlich willkommen zum Schau-mal-Podcast und wir haben ein kleines Jubiläum, Mephisto, das mit mir hier am Tisch hockt. Und zwar haben wir die 80. Folge heute, die wir zusammen aufnehmen, das Face-to-Face.
Face-to-Face, wir zwei das erste Mal. Mit dem Tommy habe ich es ja schon mal gemacht und jetzt mit dir. Das hat sich doch gelohnt.
Jawohl.
Bei diesem schönen Wetter, wir können hier aus dem Fenster schauen, in die sonnige... In die sonnigen Mombischutz.
Aber hocken gleich drinnen.
Ja, das müssen wir. Das ist ein bisschen viel Umgebungsgeräusch. Das ist halt schade. Genau. Aber jetzt ist es halt so, gell?
Und heute haben wir ganz viel im Programm. Nichts so riesen Spezielles. Noch ein paar Rückblicke von Sachen, die wir haben gesehen haben. Es war ein bisschen schade zu dieser 80.
Ja,
Folge.
Ja, das ist es. Aber manchmal kann man es halt nicht steuern. Weil grad, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Flaute irgendwie. So Kino ist ein bisschen Flaute. Für mich, jetzt für meinen Geschmack, eher ein bisschen spezielle Filme und gerade so eine Übergangsphase, ich glaube, jetzt kommen wir dann wieder.
Mai wird grossartig im Kino.
Jetzt, absolut.
April ist schon ein bisschen nicht so viel los, aber jetzt gehen auch noch ein paar Serien weiter oder kommen die neuen Staffeln raus.
Genau, wir sind also gespannt.
Jetzt kommt dann alles aufs Mal, oder?
Und, wie immer, geballt.
Können wir dann nicht zusammen alles schauen, aber... Ja.
Das ist ja so, das ist ja so. Nein, ich bin gespannt. Und jetzt ist halt das leider die 80. kleine Normalo-Folge. Aber dafür können wir uns anschauen. Schau, das ist wunderbar.
Ja, genau.
Ich sehe uns face to face, nicht auf dem Monitor, nicht remote. Und das hat ja, ist ja immerhin auch ein 80er wert, sagen
absolut,
wir
mal so. Absolut. Das Bier haben wir zwar auch nicht.
Das machen wir nachher.
Genau. Komm, jetzt haben wir ein paar News, oder? Da auf dem Programm. Willst du gerade anfangen?
Ja, sonst bist ja du immer der Box-Office-Meister.
Ja.
Oh, der Box-Office-Mojo-Meister, das mache ich heute mal. Und zwar habe ich mir wieder mal erlaubt, ich wollte mal ein bisschen wieder schauen, wie läuft es eigentlich so an der Kinokasse. Und da sind mir lustige Sachen aufgefallen. Erstens mal ganz aktuell für alle die, die gerade ein bisschen auf das Kinoprogramm schauen, weil wir jetzt gerade gesagt sind, ein bisschen flauten. Film sticht raus, ist aber auch eine Franchise, die weltweit sehr erfolgreich ist, was eigentlich aus dem Game-Bereich kommt und wir wollen ja immer...
Ah, ich habe nicht diesen Film gemeint, aber ja, erzähl du
weiter. Aber den meine ich eben, siehst du, jetzt überrasche ich dich noch. Nein, und zwar kann ich vermelden, von der Box-Office-Einnahmen, man hat eigentlich, musst du dich noch erinnern, wo wir über ja, so ein bisschen die Ausblicke von den Filmen geredet haben, vor allem ich und Tommy, aber wir haben es auch schon gemacht.
Wir haben
eine
Serie gemacht, genau. Der Ausblick. Ja.
Und dort war ja unter anderem auch der Minecraft-Movie ein Thema gewesen. Und du, wo ja auch nerdig unterwegs bist, ich weiß gar nicht, hast du Berührungspunkte zum Game, zu den verschiedenen Sachen?
Nein, also ich kenne es, Minecraft, meine Tochter hat es gespielt und dort natürlich ein bisschen reingeschaut, aber selber habe ich es nie eigentlich gespielt.
Und wir haben eigentlich gesagt, das ist ein Kandidat, und wir den Trailer gesehen, das ist ein Kandidat für auf die Worst Movie List vom Jahr. Und jetzt ist der noch ganz überraschend sehr erfolgreich an der Kinokasse und schlägt ein. Hat schon über 160 Millionen eingespielt.
Ja, aber das sind jetzt all die Kiddies, die das gehen schauen.
Das ist nicht, eben so. Oder? Ich glaube, offenbar die Franchise spielt, und das ist jetzt übrigens nur Box Office Amerika gsi, worldwide steht er sogar nach dem ersten Startwochenende und den ersten Tagen im Kino bereits bei 300 Millionen Dollar Einnahmen. Das ist doch für das ein bisschen überraschend. Ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen, mich zieht er auch nicht. Ich habe mit Minecraft als Game nie etwas anfangen, das war nicht mein Game gewesen. Und als neutraler Kinobetrachter und Besucher hat es mich einfach noch nicht reingezogen in diesen Film. Ich glaube, ich werde mir den auch später mal im Streaming antun, vielleicht dann noch ein Nachfazit sagen. Aber im Moment zieht er mich nicht, muss ich sagen.
Also das tue ich mir nicht an, ganz ehrlich gesagt. Nein, wirklich nicht.
Du musst den Jason Momoa nicht sehen in seiner neuen Paraderolle. Nee, unter anderem nicht. Oder den Jack Black. Nein, ich glaube einfach, das wird einfach ein kommerzieller Erfolg, weil einfach die Marke so gross ist, ganz ehrlich.
Ja, ja.
Das ist das Geheimnis. Aber sag jetzt mal, welchen Film das du hast gemeint, sorry.
Ja, Heldin habe ich gemeint, wo momentan einfach vor allem in der Schweiz und Deutschland Top 1 ist in den Kinocharts und wirklich da raussticht und zu Recht. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, der Tommy hat ihn ja gesehen, aufgezählt. Und das ist grossartig, dass der Film da auch mit Schweizer Beteiligung, also es geht ja um ein Schweizer Spital, wo das spielt dort. Und das Thema sowieso extrem wichtig.
Sehr wichtig, ja.
Und darum absolut verdient, dass der da auf Platz 1 ist. Und dann könnt ihr auch noch immer im Kino schauen, der läuft noch.
Der hat ja bereits in der 79. Folge kurz anteasert und Tommy hat ja auch geschwärmt. Und ich finde nach wie vor, das ist ein wichtiges Thema. Geht auch unbedingt schauen, der hat es verdient. Eine absolute Empfehlung von uns. Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen.
Genau, aber welchen Film schlägt er jetzt?
Ja, eben. Das ist eben das Thema. Und zwar, wir haben ja eigentlich geschlagen, erst, wenn ich jetzt da ein bisschen runterschaue, 7. April, wir sind eigentlich noch anfangs Frühling. Und ein Film hat bereits 1,89 Milliarden Dollar eingespielt. Und ihr werdet wahrscheinlich nie erraten, wer das ist, ausser die sind regelmässige Besucher auf Box Office Mojo, wo IMDb rausgibt. Und das ist ein chinesischer Film, wer jetzt denkt. Es ist doch sehr überraschend, und zwar Nesa 2, bereits ein zweiter Teil. Es ist ein Animationsfilm, der viel auch mit chinesischen Folklore spielt. Ich habe das 1 nicht gesehen, ich habe das 2 auch noch nicht gesehen. Er hat auch bei uns noch kein Release. Und ist am chinesischen Neujahr erschienen und eingeschlagen wie eine Bombe. Seit dem Januar.
Ja, es ist noch nie etwas gehört von diesem Film. Nein,
ich habe den Trailer mal beiläufig gesehen. Der ist auch ein bisschen in den sozialen Medien umgereicht worden. Und ist ein riesen Erfolg. Wahnsinn. Also was der chinesische Markt allein und vielleicht noch ein bisschen das drumherum hier ausmacht, weltweit, ist wirklich krass. Also wenn man sieht, Nesa 2 macht natürlich seine Einnahmen praktisch im asiatischen Raum. In Amerika hat er knapp 20 Millionen eingespielt. Und das ist echt unglaublich, oder? Also der wird ja wahrscheinlich von keinem Hollywood-Blockbuster mehr eingeholt, wenn das so weitergeht. Also, oder siehst du einen Film im Kinojahr 2025, der auf fast 2 Milliarden raufkommt? Also,
nein, wahrscheinlich nicht. Also auch Mission Impossible oder so wird das nicht holen. Nein, der wird nicht unter dem bleiben. Und wenn du anschaust, ich habe jetzt das gerade aufgetan, er ist jetzt auf Rang 8 von Ranking ever.
Ja.
Oder hinter Spider-Man No Way Home. Also ja, der klettert wahrscheinlich dort noch auf, knackt vielleicht.
Ist Avatar immer noch ganz oben?
Avatar ist immer noch ganz oben vor Avengers Endgame und Avatar 2.
Ja.
Ja, die haben schon, Avatar hat fast 3 Milliarden. Aber ja, das ist Wahnsinn, oder? Nesa 2, eben, kennt niemand gehört von diesem Film. Und ja, er soll nicht schlecht sein. Also, wenn man das 1 nicht gesehen hat, soll es schwierig sein, reinzukommen, weil quasi die Charaktereinführung nicht mehr stattfindet.
Ah, okay.
Aber es sei eigentlich eine Wucht, was auf der Leinwand abgeht.
Also wir werden da irgendwann auch noch müssen schauen, um unser eigenes Bild zu machen.
Ja,
also,
wenn du irgendwie dazukommst, dass du den kannst schauen. Und er sei eben auch prädestiniert, für eben im Kino zu schauen, weil so wahnsinnig viel abgeht. Und du wirst erschlagen, sagt man, von diesen Eindrücken. Also es ist ein Animationsfilm von all diesen, ja, einfach gewaltige, bombastische Sachen, die dir da an den Kopf fliegen und mit dem schnellen Schnitt etc. So ein bisschen à la Spider-Man, der Animationsfilm.
Wo wir ja beide eigentlich und auch der Tommy sehr, sehr gelobt
haben. Ja, aber der ist schon fast überfordert, oder, im Kino, was dort alles abgeht. Ja. Oder? Es geht so schnell und man muss gar nicht nachher mit schauen und das soll jetzt hier ähnlich sein. Oder?
Das war jetzt eine absichtliche Überleitung von dir wegen dem Spider-Man.
Ja, stimmt. Zu den neuen News, gell?
Du hast auch noch News. Leg los. Genau. Spider-Man ist das Stichwort.
Sie haben nämlich den neuen Film angekündigt und der kommt im 26. raus, im Juli. Brand New Day heisst der. Ja, müsst ihr noch ein bisschen warten, oder? Ja. 26.
Wir jetzt müssen aber sagen, es geht hier nicht um einen Realfilm.
Mo?
Ist das der Realfilm?
Ja, das ist der Realfilm. Mit dem Tom Holland wieder in seiner Rolle, genau, als Spider-Man. Wo soll rauskommen, jetzt im Sommer 25 für sie drehen und eben ein Jahr später, 31. Juli 26, soll er
Marvel-Fahrt ein bisschen rauf, he? Doomsday habt ihr ja schon sehr genau in eurer letzten Folge untersucht, die grosse Ankündigung, die mehr ja, ich sage es jetzt ein bisschen mehr Schein als Sein, aber das werden wir dann sehen.
Ihr
habt es ja eher kritisch betrachtet. Könnt ihr sonst nachhören in unserer Folge 79, was wir über Doomsday haben erzählt. Insbesondere über einen Cast, der ja da angekündigt worden ist. Und jetzt also schon der nächste Marvel-Release, der vor dem...
Ja, so jetzt dieses Jahr ist. Kommen ja noch zwei Filme raus, oder? Mit Fantastic Four und
Thunderbolts.
Genau.
Genau.
Und ja, du siehst es, die fahren jetzt rauf und geht alles wieder auf die Avenger-Filme. Ich gehe davon aus, dass es mehrere gibt, darum tue ich das hier schon so sagen.
Aber, das stimmt.
Ja.
Ja. Eben, jetzt habe ich noch so ein bisschen Ankündigungen mehr in Trailerform. Du bist ja immer der, der Trailer bewusst ein bisschen verschmäht, gell? Du bist ja, ja der Trailer-Kritiker in dem Sinn, weil sie halt meistens, und das ist eine Kritik, die absolut berechtigt ist, es ist einfach am Ende immer ein bisschen, wird ein bisschen zu viel verraten, insbesondere wenn dann die späteren Trailer kommen, die dann schon sehr viel zeigen. Mhm. Nichtsdestotrotz, zwei, drei müssen wir vielleicht kurz anreissen. Das Jahr war angekündigt, ein neuer Tron-Film, nämlich Tron 3 Ares oder Ares. Und da kann man jetzt zuerst mal Bilder sehen. Der Trailer ist gerade vor zwei Tagen erschienen, jetzt, wo wir aufnehmen, am 7. April. Und ja, was soll ich sagen? Jared Leto unter anderem mit dabei. Ich habe diesen Trailer ein bisschen kritisch gesehen. Du hast ihn wahrscheinlich noch verschmäht, oder hast du schon reingeschaut?
Nein, ich habe nur ein Bild gesehen von dem, aber ich bin dort das ist nicht so mein
die Tron-Welt, die so, ja eigentlich so. Ja, filmgeschichtlich schon in den 80ern ja, ihre Ursprünge
ja, die Filme hat. Nicht gesehen.
Ja. Ja. Also damals ist natürlich der erste Tron ist ja richtig revolutionär gewesen, die Simulation und auch mit den Effekten damals, auch zur damaligen Zeit. Ist das absolut ein Knaller gewesen. Das hat man so noch nicht gesehen im Kino. Und jetzt der neue Film, dann eigentlich der Nachfolgefilm, der noch Jeff Bridges unter anderem mitgespielt hat, der ist eher so wieder ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal mittelmässig aufgefasst worden. Jetzt will man die Saga weitertreiben. Hat jetzt neu unter anderem Jared Leto besetzt und Greta Lee und Sarah Desjardins. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, was sie jetzt machen, kann ich ja vielleicht ein bisschen, wenn man das sieht, mal im Trailer, darum ist es nicht ein Spoiler. Oder sie tun jetzt, bei Tron geht es ja schlussendlich.
Aber jetzt tust du mehr Spoiler, wo ich den
ja,
Trailer. Nein,
aber
ich gehe nicht.
Ja, ja. Also, nein, gut, okay. Also, es ist ja so, dass der Trailer zeigt wieder mal mal so ein bisschen die Grundprämisse vom Film und die schreckt mich ein bisschen ab. Weil Tron hat ja davon gelebt, es gibt eine reale Welt und es gibt die Simulation. Und in dieser Simulation ist wie eine eigene Welt. Mhm. Und das führt man jetzt im dritten Teil zusammen. Die Simulation kommt, wie auch immer, jetzt in die Realität. Okay. Ich weiß noch nicht, wie das erklärt wird in der Welt. Also, mir schreckt es ein bisschen ab. Mhm. Das ist so eine Verbindung, wo das ein bisschen entmystifiziert und irgendwie auch das für mich nicht überzeugend. Einfach nicht überzeugend. Und am Ende des Tages ist das nicht das, was ich mit Tron verbinde. Aber ja, wir werden es sehen. Erwartet wird er im Sommer. Ein genauer Release jetzt bei uns in der Schweiz ist noch nicht bekannt, aber wenn wir es wissen, halten wir noch auf dem Laufenden. Genau. Ja, und er trailermässig leider der zweite, wo wir noch kurz anreissen können. Wir haben in der Vorschau darüber geredet, nach über 20 Jahren eine neue nackte Kanone, eine neue Naked Gun mit dem Liam Neeson, was ich irgendwie schon von Anfang an eine komische Besetzung gefunden habe, die ja selber schon weit über 60, ich glaube gegen die 70 jetzt geht. Und die Besetzung hat mich sehr schräg gedacht. Und das ist jetzt der erste Teaser-Trailer von einer knappen Minute rausgekommen. Und das, also da lege ich mich jetzt fest, ich habe es zwar beim Minecraft-Movie schon gesagt, aber das wird ein Flop. Das wird ein veritabler Flop. Das wird gar nichts.
Ja, ich weiß auch nicht, oder ob der Humor noch funktioniert.
Ja, also, auch einfach die Art Film, den man da ja kopieren will, weißt du, so aus den 80er, Anfangs 90er jetzt zu uns überziehen in die späten 2020er.
Also der Humor kannst du nicht eins zu eins übernehmen, das funktioniert heute nicht mehr. Und dann frage ich mich ein bisschen, ja, wie hat es den Zusammenhang? Also das wird schwierig, oder?
Also ich bin sehr, sehr kritisch. Und den Trailer könnt ihr noch anschauen, Naked Gun 2025, schaut da an. Und ja, ich persönlich kann mit dem nicht viel anfangen. Das ist so ein bisschen trailermässig, sonst noch ganz kurz abgerissen, weil alle Comic-Fans, es ist jetzt noch ein längerer Superman-Trailer, wo wir schon ausgiebig darüber geredet haben, erschienen, wo man ein bisschen mehr sieht, wo man so ein bisschen einen Ausschnitt aus dem Film sieht. Den könnt ihr euch anschauen. Und der Final-Trailer zum eigentlich von uns allen wirklich hart erwarteten Mission Impossible The Final Reckoning, wo ja angekündigt ist mit dem Tom Cruise, wo ja die Saga so ein bisschen, also zumindest die Ethan Hunt-Saga ein bisschen zum Ende soll bringen. Und da ist jetzt noch ein Final-Trailer rausgekommen, den habe ich schon gesehen. Verratet eigentlich nicht mehr wie die anderen, also wenn die das nicht abgeschreckt hat, kannst du den gut schauen. Aber sonst, auf den freuen wir uns, den wollen wir schauen. Und ganz frisch habe ich vorher noch auf dem Release gesehen, aber ich konnte noch nicht schauen, da müssen wir das nächste Mal drüber reden. Der Gros, wir haben alle, glaube ich, schon drüber geredet, in der letzten Folge, mir in der vorletzten Folge, der Action-Knaller Havoc.
Mhm.
Unter anderem, wo ja eigentlich wir alle drauf warten, vom Produzenten
schon
von
Gangs of London. Schon lange warten wir drauf, ja.
Wo ja der Tommy letztes Mal ausführlich darüber geredet hat. Mhm. Und jetzt ist der Lang-Trailer da, es hat schon einen Teaser-Trailer gegeben, vor etwa 2 Monaten. Und jetzt ist der Lang-Trailer da, weil der wird ja jetzt der schon gerade erscheinen. Ist ein Netflix-Release und den muss ich mir noch anschauen, aber den könnt ihr nochmal ein eigenes Bild machen. Genau. Das ist so ein bisschen aus der Trailer-Welt kurz abgerissen.
Und er hat es noch eine Ankündigung gegeben von einem neuen Film, wo man noch nicht weiss, wann und wie dass er kommt, aber das Franchise kennt ihr alle. John Wick 5 ist bestätigt. Yes. Und du sagst, yes, ich bin nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Irgendwie ist das abgeschlossen, John Wick, die ganze Geschichte. Gut, und der andere Weg lebt so nicht von der Story. Die ganze John Wick-Reihe lebt nicht von der Story, sondern eigentlich von den Effekten und von den Action-Szenen, wo sie sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Aber ja, ich weiss nicht. Jetzt weiss ich das gleich irgendwie noch wirklich ausschlachten bis hinten raus, oder es ist ja die Ballerina soll ja das Jahr rauskommen mit der Anna de Armas und ist nicht noch eine Serie irgendetwas in dieser Welt?
Also hat es ja eine Season schon gegeben, mit der Continental,
ja,
nicht, ob das verlängert wird, ich habe gemeint, müsste schnell schauen, bin jetzt gerade unsicher.
Aber irgendwie ist das zu viel, durch mich, glaube ich. Das haben wir eben mit dem Tommy schon darüber geredet. Ja, ist es denn nicht mal gut, einfach mal etwas abzuschließen und vielleicht halt auch eine neue Idee zu haben, oder? Also du kannst ja auch etwas machen wie John Wick, der vom Action lebt, aber ja, halt absolut, eine neue Story hat, oder? Absolut. Warum muss es in dieser Welt drin sein, irgendwie? Also, das weiß ich nicht. Und bei Ballerina bin ich kritisch, was dort rauskommt, auch mit der Anna de Armas, wo
er hat wieder eine schwierige Produktion, der Stelski hat plötzlich müssen übernehmen, dann hat es Nachtreis, neue Schnitt, man hat wirklich den Film nochmal reproduziert, praktisch, und das zeugt immer ein bisschen davon, dass man nicht vom eigenen Produkt überzeugt ist, darum ich bin ein bisschen kritisch, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gleich ein bisschen Freude am Trailer mit der Anna de Armas da, ein paar Szenen, so mit dem Flammenwerfer, so hat noch lustig ausgesehen. Mal schauen.
Gut, okay.
Aber ob es so kreativ wird, wie. Oder du hast schon recht. Also Kritik, dass das ein bisschen sich totlaufen könnte. Mal schauen.
Wer hat es gesehen? Gut.
Gut.
Dann steigen wir ein.
Jetzt steigen wir wirklich ein bisschen in die näheren Besprechungen. Und wir haben so einen Übergang, wo ein bisschen News ist, aber auch ein bisschen.
Genau, weil eine grossartige Serie ist gestartet. Genau. Oder auch die ersten Folgen, die wir fangen haben gesehen.
Wir spekulieren ja immer noch, dass der Moski gesponsert wird von diesem Streaming-Dienst und uns nichts gesehen.
Nein, das aber ist auch, weil ich so viele Apple-Produkte habe. Weißt du, das tut sich immer wieder verlängern, oder? Du kommst schon 3 Monate ab. So. Nein, das ist ja nicht so. Das ist überhaupt nicht so.
Das stimmt.
Zahlen das ganz regulär.
Wunderbar, sehr seriös, ja.
Genau. Und wir reden nämlich von The Studio, eben auf Apple TV Plus. Das ist jetzt gestartet, 3 Folgen, sie fängt draussen. Ich habe schon alle 3 gesehen.
Erst eine.
Genau, und ja, ich finde es grossartig, wie das da gestartet ist. In der Hauptrolle der Seth Rogen, wo eben so eine, er wird gerade Boss neu von einem fiktiven Studio. Filmstudio in Hollywood und muss jetzt das managen und das ist eine Comedy, wo sie ja eigentlich Hollywood aufchippen nehmen und eben ja, wie die Studios umgehen, aber es hat auch bekannte Schauspieler oder Personen, die drinnen vorkommen, die wir jetzt hier nicht verraten.
Ja, das ist so. Ist. Ja,
das müsst ihr selber herausfinden oder schauen. Und das ist wirklich grossartig. Also der Humor, den sie hier überbringen. Und auch natürlich, wie es eben Apple TV ist, dort eigentlich auf sie ist Verlass bei den Serien. Eigentlich von der Produktion her, von der Qualität, was sie dort überbringen. Und ja, schau doch rein. Oder wie hast du die erste Folge, die du gesehen
hast? Ja, ich habe nur eine gesehen. Und du, ich muss ein bisschen kurz ausholen für eine Minute. Ich habe das hier mal gesagt im Podcast. Ich habe ja das Problem bei Filmen und Serien, was ums Filmen machen geht oder um Film. Wir ziehen das meistens nicht so rein. Du bist ja, glaube ich, recht Fan von solchen Sachen.
Ich bin nicht Fan, aber nicht...
Du findest also, es noch interessant, ja, ja. Oder? Und ich habe meistens mit so Filmen, die sich eben mit dem Filmen machen, auseinandersetzen, die Hollywood beleuchten zum Beispiel. Da gibt es viele Beispiele in den letzten Jahren, wo irgendwie mehr meistens ein bisschen abschrecken oder nicht so reinziehen. Ist einfach nicht so mein... Man sagt so... Cup of Tea, ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber das ist wirklich etwas Persönliches, das ist nicht ein Qualitätsproblem. Und hier muss ich jetzt sagen, zwei Sachen, die gut funktionieren. Schauspielerinnen und Schauspieler, die Story, es geht gleich los, weißt, man macht nicht, es wird nicht gross eingeführt, du weißt gleich, zack, 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 was sind die Protagonistinnen, wie läuft es, um was geht es. Und ich bin auch recht Fan von Seth Rogen. Ich finde ihn eigentlich recht, manchmal hat er ein bisschen infantilen Humor, gerade in den älteren Filmen. Aber hier muss ich sagen, er ist ja auch beteiligt an der Produktion, er hat sie ja auch mitkreiert, unter anderem. Und das merkt man, das ist schon seine Art Humor, die da eingeflossen ist, aber auch seine Art, Geschichten zu erzählen. Und ja, ich bin gespannt, ich werde es weiter schauen. Und ich bin nicht abgeschreckt, obwohl das Thema nicht so meins ist. Und drum,
ja, aber sie nehmen sich ja wie selber auf die Chippen.
Extrem. Oder? Und, die und das ja, aber auch sehr liebevoll. Also weißt du, mit einer Liebe zum Detail.
Ja, und ich habe auch so ein bisschen gehört, dass sie wirklich so ein bisschen auf Probleme eingehen, die eben in Hollywood auch bestehen. Oder?
Ja.
Wo sie, aber ohne eben mit dem Finger zeigen, sondern so ein bisschen... selbstironisch das zu beleuchten. Und ja, es geht echt so weiter. Also die zweite Folge ist grandios, wo sie One-Shot drehen, eine Szene. Und
ein riesen Thema gerade, ja.
Genau, und weil das natürlich immer so ja, ein bisschen speziell ist, oder, muss dann der Studioboss natürlich dort vor Ort sein bei diesem One-Shot. Und ja, was da dort passiert, könnt ihr eben dort anschauen.
Da bin ich gespannt.
Also, es ist,
die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja,
ja geht, also es geht gut los. Wir ziehen dann noch ein Schlussfazit, wenn es dann so weit ist.
Yes, ich werde so weiter schauen.
Genau. Gut, dann gehen wir weiter.
Yes, was haben wir als nächstes im Programm?
Ich habe einen Film gesehen, der ist schon ein bisschen länger, wo ich den geschaut habe, ist von 2003, aber ist erst eigentlich bei uns im letzten Jahr rausgekommen. Strange Darling. Und das ist ganz strange Geschichte, die hier abgeht. So ein bisschen Crime-Horror-Genre angesiedelt. Habe ich nicht im Schocktober geschaut. Schon mal. Und was so ein bisschen speziell ist, wir sehen am Anfang eine Situation, wo zwei zusammen sind. The Lady, sie hat gar keinen richtigen Namen, gespielt von der Villa Fitzgerald. Und sie ist im Auto zusammen mit dem Kyle Gallner, also er ist der Schauspieler. Und dort sehen wir so ein bisschen die Situation und plötzlich artet das auch aus und er jagt sie.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Aber es ist näher so in verschiedenen Kapiteln erzählt, die aber nicht chronologisch sind.
Ja.
Und durch das kommt der Film immer so ein bisschen hin und her und du kommst immer ein bisschen einen anderen Eindruck über. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was der Film oder, ja, ausmacht. Ich glaube, er würde weniger gut funktionieren, wenn er wirklich rein chronologisch erzählt wäre.
Ja.
Und so hast du natürlich auch immer so wieder den Cliffhanger, oder wo du ein bisschen überlegen musst, ah nein, es war gleich so gewesen, weil es irgendeinen Twist gibt, oder wo dann er ja erfährst, was jetzt vorher oder nachher
logisch,
eigentlich
ja
passiert ist worden. Und die Villa Fitzgerald, die hier ja, grossartig spielt, also es lebt sehr eigentlich von den Schauspielern, die da gute Performance abliefern. Also wenn ihr so ein bisschen in dem seid, ein bisschen eine strange Geschichte, aber auch ja, ein bisschen mögt Blut sehen, also ein bisschen Horror erprobt seid und Lust habt auf das, dann könnt ihr dort reinschauen. Darum möchte ich euch gar nicht viel erzählen, weil das würde ich ja so ein bisschen alles vorwegnehmen als Spoiler, weil ihr die Geschichte eben so ein bisschen müsst nicht chronologisch ja, erleben. Genau. Also Tipp, so ein bisschen aus dem Horror-Genre Strange Darling.
Yes. Wir haben einen Rewatch gemacht.
Ja, scheint, habe ich gehört.
Ja, genau. Ich bin noch weiter zurück als du. Und zwar aus einem gewissen Anlass. Und zwar ist mein Sohn vor kurzem und hat erzählt, grossartig. Bei mir in der Klasse schauen jetzt gerade alle Pirates of the Caribbean. Und dann dachte ich, okay, dann mal, ja gut. Und dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal, wie wirkt der heute auf einen knapp 10-Jährigen. Kann der das schon schauen? Und dann sind wir mal sanft mit dem ersten Pirates of the Caribbean eingestiegen, von dieser langen Filmfranchise, wo ja auch noch ein neuer Teil angekündigt ist. Mm. Angeblich, aber man hört so wenig von der Produktion. Ich glaube, das ist ein bisschen auf wackeligen Beinen, ist mein Eindruck. Aber nichtsdestotrotz, Pirates of the Caribbean ist ja rausgekommen, ursprünglich anfangs von den 2000er, nämlich 2003. Und das Spezielle daran ist, dass das ja eine sehr spezielle Filmgeschichte hat. Weil Pirates of the Caribbean beruht ja auf einem Fahrgeschäft in den Disney Studios. Es gibt
das
ja
habe
eigentlich,
ich gar nicht gewusst.
Ja, es gibt gar keine Buchvorlage, es gibt eigentlich gar nicht wirklich irgendeinen literarischen Hintergrund oder so, sondern die haben das eigentlich zusammengeschustert aus einer Piraten-Unterhaltungsidee aus dem Disney-Studio. Mhm. Und das ist noch, beziehungsweise aus dem Theme-Park. Und das Lustige daran ist, dass der Gore Verbinski, der ja damals ein bisschen aus dem Horror-Genre rausgekommen ist, sich dem ein bisschen hat angenommen. Und eigentlich das Spannende an dieser Filmproduktion ist, dass ganz viele grosse Namen dort gehandelt worden sind und abgesprungen sind für die Hauptrollen, unter anderem auch Robert De Niro, der mal als Captain Jack Sparrow heute eine grosse, also eigentlich ja in der Filmgeschichte eine Figur, die man einfach kennt, verkörpert ja vom Johnny Depp dann schlussendlich. Der Johnny Depp hat jetzt ein paar schwierige Jahre hinter sich, vor allem privat, aber in diesem Film hat er natürlich wirklich eine neue Paraderolle gefunden und hat sich nochmal in eine Höhe katapultiert als Blockbuster-Schauspieler damals. Und da haben wirklich diverse abgesagt mit der Begründung, was ist Drehbuch und der Hintergrund von Idee gesehen, das wird ein Flop, das will niemand schauen. Man muss auch sagen, bis Anfangs 2000er ist das Genre von den Piratenfilmen unter ferner Liefen gelaufen in der Neuzeit. Das hat eigentlich niemand wirklich interessiert. Und Gore Verbinski hat das geglaubt und hat den ersten Film inszeniert. Und das Spannende daran ist, es ist ein unglaublicher Welterfolg geworden. Hat 4 Teile nach sich gezogen und ich bin jetzt gespannt, ob sie es werden weiterziehen. Da wird ja gemunkelt, dass man den Johnny Depp wieder zurückholt als Captain Jack Sparrow unter anderem.
Ja, das ist ja so ein bisschen oder wegen seiner privaten Geschichten, die er da hat.
Richtig, ja.
Und ich glaube, darum verzögert sich einfach der Film auch ein bisschen, weil also sind wir ehrlich, er lebt schon sehr, sehr stark vom Johnny Depp.
Absolut,
und in dieser Rolle. Und ich frage mich auch, ob jetzt der Robert De Niro das hätte gleich geschafft. Also weißt, also das ist im Nachhinein natürlich immer schwierig zu sagen.
Immer mega schwierig
aber er spielt das natürlich schon wahnsinnig gut. Ja, einfach mit allem, oder, was er dort irgendwie verkörpert mit Aspirat. Ja, habe ich die Figuren dort drinnen natürlich schon sehr gern, oder? Also, ich glaube, es lebt schon extrem stark von ihm. Und da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ich habe da noch vorhin immer vom Box-Office geredet.
Ja.
Dort ist auch immer das Budget angegeben oder relevant, oder? Und Pirates of the Caribbean, Fremde Gezeiten, ist auf Platz 3 von den teuersten Filmen ever. oder? Ja. Mit 379 Millionen Dollar, die das gekostet hat. Ohne Marketing, Budget.
Das ist eine mutige Ansage, ja.
Ja, ist wahnsinnig, oder?
Siehst du noch gerade, was er eingespielt hat?
Nein, das sehe ich da gerade jetzt auf dem Link nicht. Das müsste ich sonst noch nachschauen.
Ja, übrigens, aber gleich noch zum Einhaken. Rund um Pirates of the Caribbean gibt es nämlich ganz lustige Details. So Sachen, die man heute gar nicht so auf dem Radar hat. Also nochmal, für den Captain Jack Sparrow sie mal in Betracht gezogen worden. Das klingt heute mega lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Der Matthew McConaughey, wo man ja auch als grosser Schauspieler kennt, der Jim Carrey oder der Hugh Jackman sind mal überlegt worden in dieser Rolle. Und eben ja. Der Robert De Niro unter anderem auch. Und es gibt wirklich lustige Anekdoten. Sie haben bei den Dreharbeiten auf der Insel, die sie gedreht haben, haben sie zuerst müssen Infrastruktur schaffen, dass man überhaupt drehen konnte, weil es keine Strassen gab. Es hat keine Infrastruktur gegeben. Das war eben auch zum Teil auch gewesen, dass das extrem die Kosten nach oben getrieben hat. Es sind wirklich, und dort hat es wirklich immer wieder Probleme gegeben. Aber es ist schlussendlich eine sehr erfolgreiche Piratenfilmreihe gewesen. Sie hat wirklich bis heute nachgeholt. Und ich glaube, es ist mit Johnny Depp seine kommerziellste, erfolgreichste Filmreihe gewesen und hat noch gagenmässig nochmal in neue Höhenflüge katapultiert. Nichtsdestotrotz, Fazit, Rewatch vom ersten Teil ist das gewesen, aus dem Jahr 2003, startet die Saga. Ich finde, ein Film, der gut gealtert ist, ich finde, der Humor funktioniert immer noch gut. Gerade wenn man die Rollen, die da geprägt worden sind, jetzt länger nicht mehr gesehen hat, kann man sich eigentlich gut wieder einfinden. Ich war überrascht gewesen. Man hat doch sehr viel mit Requisiten gearbeitet. Bei den Schiffen, bei den Piratennestern, bei den Städten. Es sind doch viele Drehorte genutzt worden, eben auf Inseln. Es ist wirklich noch zu einem grossen Teil ein handgemachter Film. Und dort, wo es eben CGI eingesetzt worden ist, habe ich das Gefühl gehabt, man kann es immer noch gut schauen, aber man merkt ihm natürlich schon, die etwas über 20 Jahre merkt man den, gerade bei den verfluchten Piraten, die Skelette, da hat die Zeit ein bisschen genagt. Man muss nichtsdestotrotz, wenn man es zum Teil mit teureren und aktuelleren Produktionen vergleicht, kann das CGI tatsächlich in einzelnen Teilen noch mithalten, was auch wieder eine Grundkritik ist, wo wir ja auch schon viel darüber geredet haben.
Absolut.
Aber nicht am Ende des Tages, Pirates of the Caribbean, kann man wieder schauen. Der Piraten, die Frage ist ein bisschen, hat der Piratenfilm jetzt, wo man ja über den neuen Teil ja munkelt, seit sich ja der Johnny Depp in Anführungs- und Schlusszeichen rehabilitiert hat nach seinen privaten Problemen, kann der nochmal funktionieren? Will man im Jahr 2025 plus fortfolgend noch Piratenfilme sehen? Das ist ein bisschen die Frage. Weil es hat ja dann schon auch mit Salazars Rache hat sie dann schon abgegeben.
Ja, es hat schon
abgegeben.
Ein bisschen abgenommen. Aber ich glaube eigentlich schon, vielleicht ist eine Zeit lang das Piratenthema ein bisschen ausverzählt gewesen, weil es halt so viel hat gegeben. Ja, es gibt ja x Piratenfilme, aber eben, wie du sagst, in den letzten Jahren ist das eigentlich
ruhig
nicht
gewesen.
Ruhig.
Ja.
Und ja, dann kann man schon wieder mal so ein Thema bringen.
Aber es müsste schon kreativ, also es müsste wirklich etwas Neues bringen, weil sie ja schon viel, gerade beim Humor jetzt mit dünkt, die hängeren Teile zum Teil.
Ja, also jetzt mal schwierig. Allgemein, es muss ja nicht humoristisch sein, eigentlich allgemein, weißt du, Piratenfilm, das kann ja mehr einfach auch Action, irgendwie Blockbuster, irgendetwas sein. Ja, ich glaube, hat es schon Platz wieder mal, oder?
Ja, absolut. Genau, so. Jetzt müsste ich ja eigentlich gerade weiterfahren, aber dann kann ich mich kurz halten.
Ich habe noch einen Film zwischen.
Ah, sorry, ich wollte nicht überspringen. Sag nochmal.
Dass wir ein bisschen abwechseln, oder haben wir doch
Programm gehabt? Stimmt, ich habe mir drei
Folgen gemacht. Mach nicht. Weil ich habe eigentlich den neuesten Film von Pedro Almodóvar geschaut.
Ein hochdekorierter Regisseur und Drehbuchautor.
Ja, aber immer so ein bisschen spezielle Filme halt da drinnen. Der Skin Levin ist etwa der, den man so am besten kennt, den ich letztes Jahr im Schoktober geschaut habe. Und jetzt habe ich eben The Room Next Door geschaut von letztes Jahr. Der ist bereits jetzt verfügbar auf dem Streaming. Und dort geht es darum, dass die Ingrid, gespielt von der Julianne Moore, mit ihrer Freundin, der Martha, gespielt von der Tilda Swinton. Also ihr seht da auch zwei ganz bekannte Schauspielerinnen, die da am Start sind. Tilda Swinton alias Martha hat eben eine schlechte Diagnose bekommen und ist schwer krank und entscheidet eigentlich, dass sie keine Medikamente mehr möchte nehmen und bittet eben ihre Freundin, gespielt von Julianne Moore, dass sie so ein bisschen begleitet und die letzten Tage da mit ihr verbringt. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen auch ein Tabuthema, oder, wo da drauf anspielt. Aber nachher in Amerika ist das noch viel mehr, oder? Dort ist auch das ganze Thema mit Exit, ist dort verboten, höchst strafbar. Also ist es ja in der Schweiz auch, aber es gibt ja mehr Institutionen, oder, die da auch begleiten. Und das gibt es natürlich in Amerika nicht. Und nachher irgendwie noch in einer christlichen Region ist das noch umso schlimmer. Und ist aber sehr, sehr herzlich, der ganze Film, auch wenn es natürlich ein trauriges Thema ist, wo da erzählt wird. Und mit diesen beiden Schauspielerinnen ist das natürlich mehr grossartig, was da passiert, wo du aber natürlich im Mut musst sein, oder für so einen Film zu schauen. Oder?
Ja, Almodóvar ist ja immer so ein bisschen, hat ein bisschen beides, finde ich. Es ist nicht immer nur schwere Kost, aber er hat schon eher den Drang dazu, sagen wir es mal so.
Ja, ich habe jetzt nicht so viele Filme gesehen von ihm, aber hier bringt er einfach die Wärme her, wo die zwei Figuren natürlich auch sehr schaffen, das gut, die Chemie zusammen aufzubauen. Hey, weil eigentlich Julianne Moore, die da spielt, ist eigentlich wie so eine entfernte Freundin, die sich jetzt ja auch wieder annähert durch das. Und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich sehr, sehr gut gespielt und herzlich, wie das da das Ganze überkommt. Also, eine Empfehlung wirklich von meiner Seite, sehr gut schaubar. Ich habe ihm knapp 4 Sterne gegeben. Aber ja, ihr gehört ja, Triggerwarnung ist dabei. Wenn ihr das Thema natürlich nicht gerne habt, dann ist das
ein bisschen
schwierig. Obwohl sie eigentlich ja gut mit dem umgehen.
Ja,
oder?
Das
also, das ist ja schon. So, genau.
Ja, Almodóvar allgemein, so die, die ja auch nicht alles gesehen, er macht seit 80er Jahren Filme, aber er hat zwischendurch noch mal grössere Abstände gehabt. Ich kann noch empfehlen, was ich auch gesehen habe, Fliegende Liebende aus dem 2013, Los Amantes Bayeros, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und The Human Voice.
Das Spanisch, oder da?
Ja, das macht es eben aus, wenn man 2 Jahre in der Wege mit einem Spanier wohnt. Und The Human Voice habe ich noch gesehen. Und Madres Paralelas habe ich auch gesehen. Das sind so neuere 2020 und 2021. Und das ich eben nicht habe gesehen, ist sein Queer Western. Strange Way of Life. Ja. Und das soll eben auch gut sein. Aus dem 2023. Den habe ich leider nicht gesehen. Aber.
Mit Ethan Hawke und Pedro Pascal. He?
Genau. Und einer, den man vielleicht aus seiner ganzen Vita wirklich auch ein bisschen gut kennt, ist Volver, der sehr bekannt ist. Mit dem hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen im Mainstream einen grösseren Namen gemacht. Aus dem 2006 ist schon ein Willi her.
Mit der Penelope Cruz.
Genau. Ja. So.
Jetzt kannst du.
Ja, jetzt wechsle ich also komplett das Genre, beziehungsweise ich wechsle jetzt Serienfach. Und zwar habe ich mir etwas nachgeholt, also bin auch nicht mehr auf dem neuesten Mal, jetzt ist gerade eine neue Staffel rausgekommen. Und zwar habe ich mir Reacher nachgeschaut auf Prime Video. Könnt ihr das schauen, seit dem Februar 2022. Das ist bereits jetzt die dritte Staffel, die läuft. Und das wird vor allem in Amerika recht gehypt. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein Mini-Hype, der hat vor allem auch der Schauspieler, der da im Mittelpunkt steht, der Alan Ritchson, ein recht mächtiger, trainierter, breiter, grosser Schauspieler, wo da der Reach
ja, da können wir nicht bekommen, gell?
Ja, auch wenn wir beide ein bisschen Sport machen, da können wir nicht mithalten. Er ist wirklich eine rechte Erscheinung. Wirklich so in der Kategorie Dwayne The Rock Johnson. Nichtsdestotrotz, ich will da jetzt nicht ja, nur wegen dem kritisieren, das wäre ein bisschen sehr einfältig. Ja, jetzt bereits in der dritten Staffel, um was geht es grob? Reacher basiert auf einer Krimi-Killer-Serie, auf einer Buchserie vom Lee Child. Und ja, die erste Staffel hat eigentlich ja, so ein bisschen die erste Reihe von dieser Buchreihe, also die erste Ausgabe von dieser Buchreihe behandelt. Und jetzt haben sie das ein bisschen vorgeführt, haben es aber auch gewürzt mit neuen Ideen und anderen Sachen. Im Grunde genommen ist der Jack Reacher, der da im Mittelpunkt steht, ein Ex-Soldat, der auch in einer Special Unit war als Militärpolizist. Und er wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Das ist vor allem so ein bisschen die Ausgangslage in der ersten Staffel. Und das spielt alles sehr lokal in einem kleinen Ort in Margrave, Georgia. Und er muss dort so ein bisschen Ermittlungen anstellen, legt sich mit der örtlichen Polizei an. Es werden Intrigen, Korruption aufdeckt. Es gibt diverse Machenschaften, die da laufen. Man muss aber sagen, das klingt jetzt als eine sehr durchdachte, sehr psychologische Thriller-Serie. Das ist es definitiv nicht. Es ist eher leichte Unterhaltung mit den einfachen Storysträngen. Das zieht sich auch in die zweite Staffel über und jetzt glaube ich auch in die dritte Staffel, wo ich auch selber noch drin stecke, die seit diesem Jahr läuft. Und ja, ich ganz ehrlich muss sagen, es ist gute Unterhaltung. Ich glaube, es macht Spass. Die Serie lebt von Alan Ritchson ganz stark, das muss man wirklich sagen. Und die Nebenrollen sind da so ein bisschen eher ein bisschen untergeordnet. Er ist da wirklich die Erscheinung. Er schaut eigentlich, dass die Serie vorantrieben wird. Malcolm Goodwin, der noch Chief Detective Oscar Finley spielt. Willa Fitzgerald, der die Office Roscoe Conklin spielt. Und der Chris Webster als KG und. Also, man hat auch immer wieder mal Gastauftritte, aber am Ende des Tages, oder? Vielen ist, glaube ich, Jack Reacher noch von diesen zwei Tom Cruise-Filmen bekannt. Und schon damals ist eigentlich bei den Fans kritisiert worden, dass der Tom Cruise einfach nicht so dem Reacher-Bild entspricht, wo er in den Büchern als mächtige Erscheinung beschrieben wird. Und der Tom Cruise ist eher ein kleiner Schauspieler und so weiter. Und da hat man jetzt mit Alan Ritchson ein bisschen, ich sage in Serienform, jemand anderes gecastet und so ein bisschen einen neuen Weg eingeschlagen. Mm-hmm. Und die kann man wirklich unabhängig von den Filmen schauen, man muss auch die Bücher nicht kennen, man kommt echt sofort rein, es ist wirklich einfache Kost. Also wer gerne ein bisschen Action hat, wer gerne ein bisschen, so ein bisschen Rache, Thriller, ein bisschen, ja, lokal inszenierte, solide Kost gerne hat und wirklich so am Abend mal sich gut unterhalten, aber man muss wirklich jetzt nicht wahnsinnig viel erwarten, jetzt rein inhaltlich. Also, dass da durchdachte Storyline oder so, eben, wie gesagt, überlegt worden ist, das ist definitiv nicht der Fall. Am Ende des Tages kann ich es, sagen wir mal, bescheiden empfehlen. Für die, die das gerne haben, die das Genre etwas sagt, aber wer das The Wire-artiges erwartet, das ist meilenweit von dem entfernt.
Ja, aber es muss ja auch nicht immer sein. Nee. Oder?
Es darf ja mal und es so ist wirklich so ein bisschen
einfache ein Thriller-Bondot,
so zum Beispiel Actioner wie John Wick und so. Das hat man hier nicht in dieser Form, aber rein jetzt vor Herangehensweise. Weil man sagt, ja, die wissen genau, was sie mit dieser Serie wollen und wer das gerne hat, für den trifft es, glaube ich, den Geschmack. Und die anderen werden es wahrscheinlich sehr schnell wieder abschalten. Aber ja, ich habe eine gute Unterhaltung gefunden, aber wäre jetzt bei mir nicht auf einer Top-List. Definitiv nicht.
Genau.
Yes.
Ja, dann wechsle ich noch über. Und zwar in etwas ganz, ganz anderes. Aber wenn es die erste Schweizer Serie gibt, die zusammen mit Netflix produziert ist
worden. Das ist doch erwähnenswert.
Und gleichzeitig noch die teuerste Serie auch noch gerade ist, wo man ein Budget hat gesprochen vom französischen Fernsehen, also in der Westschweiz, RTS, dann müssen wir darüber reden. 7 Millionen sind in die Serie reingegangen und die reden von Winter Palace. Eben, das könnt ihr schauen, auf Netflix habe ich schon angetönt, aber auch auf Play Suisse. Und das ist schon ein Zeitchen her, wo richtig, ich die gesehen habe. Die ist nämlich auch auf dem Schweizer Fernsehen gekommen. Wirklich um die Weihnachtszeit herum habe ich die geschaut. Aber die haben, wir haben sonst ein bisschen viel auch zu erzählen gehabt, darum haben wir die noch ein bisschen aufgespart. Um was geht es denn hier? Wir sind nämlich im Jahr 1899 und dort, wo der Chris Morell, gespielt vom Cyril Metzger, mit seiner Verlobten, der Rose Monrad, gespielt von der Manon Clavel, ein Luxushotel aufbauen in den Winterbergen. Und das ist die Geschichte. Der Chris Morell oder der André Morell ist visionär, extrem mit dem Hotel, aber er will auch in diesem Hotel wirklich allen Luxus haben. Er will Strom dort aufziehen, was vorher eigentlich ja nicht gibt. Also es gibt Strom schon, aber eigentlich wirklich nur so an exklusiven Orten. Oder auch das Telefon gibt es eigentlich fast nicht und das will er auch aufziehen. Also er ist wirklich dort so ein extremer Macher und eben Visionär für das Luxushotel aufzubauen, hat aber selber kein Geld, er braucht einen Investor, den er da unterstützt, ja, oder wo da immer ist. Und dann gibt es natürlich dann die ersten Gäste, die kommen. Unter anderem gibt es dort natürlich auch so ein kleines Bösewicht in Anführungszeichen. Das ist nämlich so ein amerikanischer Investor, der selber auch Visionen hat. Und der ist gespielt vom Clive Stanton. Ihn kennt man vielleicht so ein bisschen aus Viking. Er spielt dort den Brütsch von der Hauptperson.
Ja.
Und ja, so geht die Geschichte vorwärts. Und du hast kurz reingeschaut, gell, hast du
ja
gesagt?
Ja, ein bisschen reingeschaut, aber dann weitergeschaut, weil gerade so viel ist released worden. Und es ist wirklich eine hohe Qualität, das muss man wirklich mal loben. Also, er rein filmmacherisch, weißt du, also man merkt, da ist auch etwas mit dem Budget gemacht worden. Weil Budget allein heisst ja, auch international betrachtet, noch gar nichts, das wissen wir.
Ja, ja, sicher, 7 Millionen, oder?
Ist, genau.
Ja.
Und mit dem musst du etwas machen. Also ich finde die Ausstattungen super, ich finde die Kulissen super, die Schauspielerinnen sind super.
Ja, genau.
Ich glaube, die Story kann durchaus auch Leute interessieren, die jetzt vielleicht denken, ja, so ein Aufbau von einem Hotel, ja, puh.
Nein, es ist wirklich ja, sehr ja gut gemacht. Es sind 8 Episoden. Es hat, vielleicht noch schnell darauf einzugehen, ja, so ein paar CGI-Sequenzen, manchmal, wenn man
zum Hotel so halt aus der, weil es halt der Vergangenheit
so aus der, ist, ja, das Hotel aus der Weite sieht.
Mhm. Auch ein bisschen mittelmässig.
Im Schnee innen. Es hat auch so 1-2 Szenen, wo sie Ski fahren, wo ja schlecht gemacht sein. Richtig. Also so fährt jetzt niemand Ski. Also,
ja, und es ist auch, also auch mit der Kulisse so.
Genau, aber wenn man über das, machen, ja, das sind wirklich ganz kleine Sequenzen, wenn man über das hinweg sieht, habe ich das eine sehr gute Serie gefunden. Ja, halt eben mit dem Schweizer Bezug noch dazu, aber es hat eben auch noch so ein bisschen natürlich Intrigen. Es hat eben so ein bisschen die Spannung dabei, eben mit dem Bösewicht. Es passiert das eine oder andere, weil man ja eben ihm so ein bisschen, ja, immer ein bisschen etwas in den Weg legen, weil eben nicht alle einverstanden sind, dass das Luxushotel dort raufkommt. Also hat mit dem zu kämpfen. Nachher hat der ganze charismatische Koch in der Küche.
Stimmt, ja.
Und ja, das, also auch der Humor ist drin, es hat so ein von allem so ein bisschen
das etwas. Stimmt, ja.
Und darum finde ich das eine ganz okay Serie, die man da schauen kann. Eben entweder auf Netflix oder auf Play Suisse. Also wenn ihr da Lust habt, dann schaut doch ein bisschen rein. Eben auch mit diesen, ja, so ein bisschen alten Sachen, eben plötzlich Strom, wo die eben geht oder nicht geht. Oder, ja, dass es eben ein Highlight ist, dass man jetzt ein Telefon hat. Ja, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, aber oder? Das finde ich eben bei Serien auch noch spannend, wenn man das ein bisschen aufgreift, die in der Vergangenheit spielen. Das ist eben, das hat ja auch einen gewissen Reiz, sage ich jetzt mal.
Oder? Absolut, ja, absolut. Also, ja, schaut doch rein. Eben 8 Folgen, es ist schon fertig erzählt. Nach diesen 8 Folgen, also die Geschichte geht noch nicht weiter. Ja, die Zeit kann man sich nehmen, oder? Und eben auf Play Suisse hat er es gratis mit den Gebühren, so oder so. Genau. Und wenn ihr Netflix habt, könnt ihr dort hineinschauen.
Wunderbar. Jetzt fädeln wir ja schon bald ins letzte Thema raus, he? Wo nicht so ein schöner Anlass ist.
Wo so ein bisschen News ist, aber wir haben uns bewusst als Schluss genommen.
Genau. Wir verknüpfen es noch ein bisschen mit Filmen. Leider ist wieder jemand von der Filmbühne abgetreten. Relativ jung, muss man sagen. Verhältnismäßig jung. Ist aber auch schwer krank gewesen. Das muss man dazu sagen. Und zwar ist der Val Kilmer verstorben. Grosser Schauspieler aus Hollywood, der auch eine grosse Karriere hinter sich hat. Aber wie eben bereits erwähnt, seit vielen, vielen Jahren auch starke gesundheitliche Probleme hat. Kehlkopfkrebs hatte und jetzt das am 1. April verstorben ist. Und ja, er ist nicht alt geworden, muss man sagen. Etwas über 60. Mhm. Und ja, jetzt wollen wir doch ein bisschen zurückschauen.
Ja, weil er war wirklich ein grosser gewesen, dort in den 80er Jahren vor allem. Top-Schauspieler. Ich meine, wenn du Batman spielst, dann hast du es sicher erreicht, oder?
Ja, also, gut. Also zu dieser Zeit war es noch eine andere Zeit von den Comic-Verfilmungen.
Ja.
Aber er hatte ikonische Rollen gehabt. Und wo man, glaube ich, wirklich muss sagen, und das ist nicht nur der Batman, wir kommen dann noch drauf, gerade wenn es um Filmtipps geht. Aber der Val Kilmer hat wirklich ist ein spezieller Typ gewesen, aber auch privat ein spezieller Typ. Und natürlich kommen wir nicht darum herum, dass wir auch ihn ein bisschen müssen würdigen müssen. Und das versuchen wir jetzt auch ein bisschen, bevor wir da rausgehen aus der heutigen Folge. Ich glaube, das hat er auch verdient. Vielleicht der eine oder andere, der jetzt sagt, ja, Val Kilmer, das habe ich eigentlich schon gesehen. Oder vielleicht ein jünger ist oder so. Und wie siehst du
also, bekannt ist er ja worden mit einem anderen grossen Schauspieler zusammen, oder?
Zusammen,
aus richtig. Top Gun raus, wo er dort...
Ja, auf der Seite von Tom Cruise.
Genau, wo er der Ice spielt, eigentlich so ein bisschen sein Gegenspieler, wenn man das so will.
Ja, oder, im eigenen Team, aber ja.
Im eigenen Team, aber natürlich, es geht ja dort auch um den Wettbewerbsgewinn. Ich glaube, über Top Gun müssen wir nicht mehr reden.
Ich glaube, das ist jedem ein Begriff, und wird ja immer wieder mal auch wieder aufgeführt. Also, und er hat ja auch einen würdigen Nachfolger gehabt mit Top Gun Maverick, wo der Val Kilmer ja sogar noch eine kleine Nebenrolle bekommen hat, wo er schon sehr, sehr schlecht zu Weg ist.
Absolut, genau.
Aber der Tom Cruise hat gesagt, ich will nicht in diesem Film haben.
Also sie sind auch sehr gute Freunde.
Richtig.
Genau. Also komm, wir haben drei Filme rausgepickt.
Wir haben uns drei Filme aus dieser Karriere rausgepickt. Und ich lasse dir vor.
Du lässt mir den Vortritt.
Ja, du kannst jetzt mal loslegen mit dem.
Ist wahr. Also, komm, ich nehme den lustigsten raus.
Echt?
Weil da habe ich als Kind, als Jugendlich.
Jetzt habe ich
Vermutung. Als Jugendlich habe ich den geschaut. Und das geht ja eben so ein bisschen in den, wie wir haben angefangen, oder? Mit nackten Kanonen, so ein bisschen in den Humor rein. Obwohl ich den Humor hier bei diesem Film, und ich rede von Top Secret, eigentlich noch besser finden, eigentlich als der von Nackte Kanone. Er ist ein bisschen weniger, Moore ist gleich auch plump, aber es ist so ein bisschen, aber es ist gleich anders. Er ist halt ein bisschen herzlicher, vielleicht so, als beim Nackte Kanone. Und eben Top Secret von 1984, wo er eigentlich so einen Geheimagent spielt, aber noch ein bisschen der Elvis Presley auch noch, oder?
Stimmt.
Und das ist einfach, ich muss immer noch lachen und das ist wirklich grossartig, der Humor, den sie dort überbringen. Ja, den hast du auch gesehen, oder?
Den habe ich gesehen, ja. Ist lang her.
Aber das ist
ich
ewig gesehen. Lang her, oder?
Aber. Absolut. Ich habe jetzt nicht gerade vor kurzem einen Rewatch gemacht, also ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber natürlich habe ich ihn gesehen, ja. Und ich kann dir zustimmen, ist so, ja. Der ist mir auch im Kopf geblieben, von der Komödie. Er hat ja sehr unterschiedliche Rollen immer wieder mal.
Also, der Humor ist wirklich extrem übertrieben.
Ja,
oder?
Völlig.
Also,
ja.
Er spielt eben die Szene von Elvis Presley, die ich vorhin angesprochen habe, wo er die Frauen von Anfang kreischen im Publikum, aber das artet dann so aus, oder? Dass dann am Schluss die Frauen durch den ganzen Saal durchfliegen, irgendwie so. Also, ihr seht, es ist extrem überspitzt.
Das stimmt,
Und, aber ja, als Teenager dann habe ich das extrem lustig gefunden und ein paar Mal geschaut, den Film, und immer noch gute Erinnerung. Ich weiss nicht, wenn ich jetzt heute vielleicht würde schauen, auch im Rewatch, ob ich viel immer noch denen, so...
aus dieser Ära sind, glaube ich, nicht so gut gealtert, ja, habe ich befürchtet.
Aber ja, es ist mehr so...
beim Thema nackte Kanone, wo wir bei den Trailer hatten, ich glaube...
Aber ja, der Film jetzt rausgepuckt, pickt jetzt für zu nennen, weil er eben so ein bisschen aus meiner Jugenderinnerung immer noch so im Kopf ist.
Natürlich, ja. Ja, ich gehe ein bisschen weiter vorne in der Zeit. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert. Du hast es gesagt, Batman, True Romance hat er ja noch eine Nebenrolle gehabt. Beziehungsweise war es Teil des Casts, eine Story, die ja auf dem Tarantino seinem Drehbuch basiert. Wirklich auch eine absolute legendäre Produktion. The Ghost in the Darkness und so weiter. Aber ich habe mich nachher ganz bewusst für zwei noch entschieden, die für mich im Mittelpunkt stehen. Und einer davon ist seine berühmte Rolle als Jim Morrison in The Doors. Und das ist das biografische Filmdrama zu dieser Kultband aus den 70er. Wo ja auch mit ihrem absolut grandiosen, Singer, Songwriter, Frontmann, der die Band prägt hat, verkörpert hier von Val Kilmer. Und ich glaube, das war seine grosse Charakterrolle von seinem Leben. Absolut, ja. Also, das kann man nicht anders sagen. Das ist Oliver Stone Produktion, Oliver Stone, legendärer Drehbuchautor und Regisseur bis heute. Und er hat das, ich glaube, das ist für ihn, glaube ich, die Rolle, die er wirklich jetzt wortwörtlich auch mit in, ja, dort, wo er jetzt halt ist, mitgenommen hat, als Charakterrolle. Und
ich glaube, ihn als sehr wandelbarer Schauspieler wahrgenommen,
ja, absolut,
in dieser Rolle. Und das kann ja schon nicht jeder Schauspieler, oder? Das müssen wir schon sehen, oder? Oder hat vielleicht manchmal schon nicht die Rollen bekommen, eben, wenn du jetzt sein Bond anschaust, Tom Cruise, oder? Ja, wo einfach immer noch im Action-Genre drin ist. Er hat schon ein paar andere auch noch gehabt, aber absolut, er ist so ein bisschen auf dieser Linie. Und der Val Kilmer war da viel vielseitiger gewesen in seiner Rollenwahl, aber er hat es eben auch gut übergebracht und im The Doors natürlich auf die Spitze getrieben mit seiner Schauspielkunst, oder?
Absolut, ja. Und das ist wirklich der Film, wenn ihr den nicht gesehen habt, ist eine Empfehlung. Dann müsst ihr unbedingt schauen, aus dem 1991, Anfangs 90er Jahre. Das ist, wenn ihr gerne, ich sag mal, musikbiografische Filmdramen habt, ist das sicher genau euer Ding. Und der ist schon sehr gut gealtert bis heute. Der ist empfehlenswert, den müsst ihr unbedingt schauen. Jetzt, wo wir ja gerade mit dem Bob Dylan, Complete Unknown, ein grosses Biopic in den Kinos hatten, kann man im Zuge dessen vielleicht so etwas mal noch nachholen, wenn man und gewusst hat.
Also das habe ich schon auch die Erinnerung, weil genau auch in dieser Teenie-Zeit, wo ich war, ist das Doors, haben wir dann gehört, und das Flower Power ist dann schon wieder mal so ein bisschen aufgekommen und dann ist so ein bisschen Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ist das Thema natürlich dort allgegenwärtig, stimmt, ja, immer noch gewesen, auch wenn der Doors natürlich ein bisschen Flower Power-mässig, aber ich bin halt dann so ein bisschen auf dieser Welle auch geritten, im Sinn von, dass ich die Musik habe gehört, dass das einfach so ein bisschen ja, auch Thema ist bei uns und natürlich dann auch den Film ja, geschaut habe. Also sehr eigentlich auch nahe dort dran gewesen.
Ja, was hast du dir als nächstes auf die Liste gepackt von diesen drei Filmen?
Ja, einen haben wir so ein bisschen beide, oder? Als Guilty Pleasure.
Ja, ja, drauf, ja dann nennen wir zusammen. Absolut, ja.
Gell? Absolut. Also ja, das habe ich auch so in Erinnerung.
Ich finde den immer noch gut. Sorry, ich weiß nicht, warum dass die Leute den so blöd. Also,
und ich glaube eben, der ist ein bisschen unterbewertet.
Den finde ich unterbewertet, der Film.
Also er wird nicht so genannt. Hat jetzt, auch wenn du jetzt die Nachrichten hast gelesen, ja, wo sie all die Filme haben aufgezählt, ist der eigentlich nie erwähnt worden.
Nein. Und bis heute habe ich den gerne.
Ich gehe.
Ja, sag du.
Der Saint.
Der Saint, ja. Der Mann ohne Namen im deutschen Titel, im Original
ist wieder einfach der Saint.
Ja, völlig blödsinnig. Weil im Original heisst er einfach der Saint. Und das ist, der ist aus dem 97, also in der 90er-Ära vom Val Kilmer. Und er spielt dort einen wandelbaren, ja, wie soll man ihn... Er ist ja so ein bisschen ein Meisterdieb, so nach alter genau, Tradition. Ja. Wo aber irgendwie auch ein Gentleman ist und sich kann verkleiden. Und er ist der, er spielt Simon Templer, wortwörtlich. Und ja, das Drehbuch ist extra für den Film entwickelt worden. Es basiert nicht auf einer Literaturvorlage. Und ja, er spielt doch ein bisschen mit dem Kalten Krieg, so Russland-Themen. Er ist dort, er ist so ein bisschen, auch ein bisschen ein Gentleman-Verführer, so ein bisschen im heutigen Sinn vielleicht. Ja, muss man sich ein bisschen fragen, ob das noch im Zeitgeist funktioniert. Und der ist damals extrem verrissen worden, der Film. Das weiss ich noch. Der ganz, ganz schlechte Kritik
bekommen, ja. Das weiss ich nicht mehr so, aber ich habe den einfach gerne gehabt. Vielleicht habe ich dort die Kritik natürlich noch nicht so geschaut und gelesen.
Ja, ja,
und so
eben. Irgendwie. Wir waren beide noch jünger gewesen, einiges.
Und er lebt ja eigentlich natürlich vom Val Kilmer, aber auch, weil er eben sich immer wieder verkleidet. Und zwar so, dass man ihn wirklich nicht erkennt. Also er hat auch zum Teil Masken an.
Richtig.
Und das ist eigentlich so ein bisschen die Hauptattraktion auf diesem Film. Dann spielt noch Elisabeth Shue mit, als genau. Emma Russell, die sich so an seiner Seite da mit ihm so sich durchschlägt durch die ganze Geschichte.
Mm.
Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt und mal einen schönen Abend irgendwie wegmachen oder glaube auch nicht viel müsst studieren ja, oder so, eben ist, Guilty Pleasure.
Der ist auch gut gealtert, ja. Viel Originalschauplätze, der sieht immer noch gut aus. Ich finde das immer noch eine Empfehlung. Ich finde es schade, dass der ein bisschen untergeht in seiner Vita. Ich finde, der ist schon unterbewertet. Das ist eine Art Agentenfilm in dem Sinn, ja, kann man ja, ein bisschen genau. Sagen. So ein bisschen dieser Tradition. Und hat übrigens einen wissenschaftlichen Schluss, einen sehr wissenschaftlichen Schluss. Es kommt nämlich zu einem wissenschaftlichen Durchbruch, der aktuell gerade wieder sehr diskutiert wird in den letzten Jahren. Und also, die haben ein bisschen Foreshadowing gemacht auf aktuelle Stichwort Kernfusion, sage ich da nochmal. Okay. Mehr verrate ich aber nicht. Genau. Also der Film hat wirklich, der hat mich begeistert damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann den heute noch schauen.
Ja, glaube schon, oder?
Ja, was haben wir noch als letztes auf unserer Liste?
Ja, einer, der nicht zu viel wirklich genannt ist worden, eben nebst Top Gun, das habt ihr ja gehört. Und dort spielt er in der Nebenrolle, aber in einem grossartigen Film.
Das ist richtig.
Ja, wo wirklich auch Action-Szenen an Action-Szenen kommt. Und ja, um was geht's? Darfst du da den Titel
verraten? Also vielleicht einer der besten Action-Filme aller Zeiten. Mhm. Muss man so sagen. Michael Mann, The Heat, beziehungsweise Heat. Und das ist jetzt wirklich... Also wenn ihr den nicht gesehen habt, dann kann ich euch wirklich nicht helfen. 1995 ist wirklich absolut legendärer Film und vor allem die wahrscheinlich berühmteste Schiesserei, die es je im Kino hat gegeben, die bis heute nachhält, wo auch viele Filme sich daran haben inspiriert, bis heute. Und das ist wirklich damals, natürlich, man muss hier sagen, eigentlich in diesem Film stehen ja eigentlich zwei andere im Mittelpunkt, nämlich die grossartigen Robert De Niro und Al Pacino. Aber um die soll es jetzt mal nicht gehen. Mit der, um die widmen wir uns dann zu gegebener Zeit bei anderer Form. Aber er hat dort eine Nebenrolle. Und die Nebenrolle füllt er extrem gut aus. Er ist wirklich ein richtiger Badass-Gangster. Und das wirklich, er hat auch eine wichtige Rolle.
Ja, das Gegenteil, was er in The Saint spielt, oder, wo er so ein bisschen Charmeur ist.
Richtig, und, man kann es nicht anders sagen, es ist ein richtiges Arschloch dort. Und das macht er wirklich top neben diesen Grössen, die er da im Film hat, oder neben sich als Schauspieler. Und Heat ist für mich absolut ein legendärer Film. Und man irrt ja an einem Zwei rum, studiert schon seit Jahren. Drei Bücher werden wie einen heissen Herdöpfel hin und her gegeben. Aber lass es gescheiter sein. Ich glaube, das kannst du nicht mehr aufleben.
Wahrscheinlich schon. Ja. Und eben, der Val Kilmer spielt dort auch in dieser besagten Action-Schiesserei-Szene. Ist er mitten drin dort, oder?
Er ist wirklich mitten drin. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist glaube er auch der grosse Shootout als erstes so ein bisschen auslöst. Ich glaube, er steigt ja aus dem einen Auto raus, legt mit der grossen Waffe an und fährt dann eigentlich auf, auf Polizisten anschiessen. Mhm. So habe ich es zumindest noch halb im Kopf, habe ich nicht so länger genau, nicht mehr gesehen. Und das ist wirklich eine grandiose Shootout-Szene.
Also das stimmt alles, oder? Von der Regie über die ganzen Kameraeinstellungen, die grossartig sind und Schnitt und wirklich alles. Oder?
Absolut. Heute schaut da unbedingt einen 90er-Jahre-Film, den man muss
sehen. Kann man an allen Orten in den Streaming schauen, also auf Disney Plus, wenn ihr das habt, könnt ihr das streamen und sonst an allen Orten auch zum Mieten.
Unsere genaue Meinung könnt ihr uns im 90er-Jahr-Special mal nachhören, in einer von unseren alten Folgen. Wir haben auch schon mal über Heat geredet. Genau. Und er muss man auch sagen, so ein bisschen im hinteren Drittel von seiner Karriere, natürlich auch geschuldet seinem gesundheitlichen Zustand. Ich sage jetzt mal, in den späten 2000er ist er sehr ruhig geworden. Er hat kleine Produktionen auch gemacht. Er hat Nebenproduktionen gemacht. Man hat nicht mehr so viel von ihm gehört. Er hatte Drogen- und Alkoholprobleme gehabt. Eben, wie gesagt, er hat Kehlkopfkrebs bekommen. Ja, das hat er natürlich auch eingeschränkt. Nichtsdestotrotz hat er auch in den 2010er noch zwischen 2010 und 2022 noch diverse Filme gemacht. Natürlich alles ein bisschen kleinere Produktionen, grösstenteils mit ein paar Ausnahmen. Und ja, und er jetzt die letzte Rolle, wie gesagt, war eben bei Top Gun Maverick gewesen.
Genau. Und wenn ihr das alles ganz ausführlicher und wirklich mit einem ganz speziellen Einblick weit gesehen,
genau,
was Val Kilmer sein Leben war, da gibt es eine grossartige Doku. Sehr Val heisst die. Und die ist mehrheitlich von ihm selber, weil er ist an dem Set, hat er immer Kamera dabei gehabt, Videokamera.
Eine eigene, ja, genau.
Eine eigene, und hat das alles dokumentiert. Und das kommt jetzt alles in dieser Doku vor, wo eigentlich mit ihm zusammen, oder ich glaube von seinem Sohn, glaube sogar,
ja,
ist auch produziert oder auch mitproduziert worden. Und die gibt es eigentlich fast nie zu sehen, die Doku. Weil, aber jetzt eine neue hat sie Arte aufgeschaltet. Und ich weiss nicht, wie lange das sie da getroffen ist.
Habe ich gesehen, ja.
Also, die könnt ihr momentan auf Arte schauen, weil sonst kommen die wirklich fast nicht mehr über. Eben mit ganz alten, auf 16 mm Kamera hat er die noch gedreht. Eben auch von Top Gun, vom ersten Set dort, wie er mit dem Tom Cruise
das ist umgegangen. Das stimmt, ja, genau. Ja.
Und all die Filme auch, die wir jetzt haben, darüber geredet haben, kommen dort vor.
Oder über einen Batman.
Ja, genau.
Das sieht man auch, ja.
Also, wirklich Einblicke von ihm selber. Also, ja, nicht einfach wirklich nur ein Doku von irgendjemandem anders, wirklich sehr, sehr persönlich, wo er auch immer wieder redet. Auch jetzt, eigentlich, wo er schon schwer krank war, wo er immer so ein bisschen zurückschaut. Also wirklich extrem empfehlenswert. Well heisst die, also V-A-L.
Genau.
Und das könnt ihr schauen momentan auf Arte. Macht doch das.
2021 erschienen damals, ist schon an Festivals gelaufen und es zeigt zum Beispiel auch, dass er auch nicht ganz ein einfacher Mensch
ist. Ja, genau, ist er sicher. Ja,
ja. Nichtsdestotrotz,
mit Ecke und Kante, das hat doch jeder ein bisschen, oder?
Nichtsdestotrotz, rest in peace, Val Kilmer. Wir werden dich vermissen auf der Leinwand. Egal, wo du jetzt bist. Ein weiterer hat also die Bühne verlassen. Und wir verlassen die heutige Folge. Oder hast du noch etwas?
Nein. Ist gut.
Sehr schön. Wir schließen ab, Folge 80. Ich bin draußen. Ich glaube, jetzt gehen wir uns noch das Feierabendbier gönnen, oder?
Würde ich meinen. Jetzt, wo langsam der Sommer
live kommt, aus dem Mombischuh, die 80. Folge, normale Folge. Und wir kommen wieder. Und, ja, wir haben es ja angekündigt, beziehungsweise du oder Tommy. Bruckgor-Festival steht vor der Tür.
Gegen Ende April, genau.
Es wird wie im Mai richtig Filme hageln und Serien hageln. Wir sind gespannt. Und nicht vergessen, Last of Us.
Ja, kommt, ja. Eben, siehst du, kommt alles.
Jetzt geht's richtig
jetzt
los.
Geht's richtig los.
Jetzt geht's richtig
wir freuen
los.
Uns, was da
wir
kommt.
Wir gehen raus.
Genau. Schnauft noch tief durch, bevor es dann eben Ende April, Anfang Mai richtig abgeht im Kino und Serie. Und wir halten euch auf dem Laufenden.
Guten Start in Frühling. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.